96, 97, 98, 99, 100. Achtung, ich komme.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Mit den Smash-Hits der Woche im Kino. Wir reden über Michael heute. Das ist ganz klar. Michael Jackson ist heute Thema hier. Und unsere vielleicht auch unterschiedlichen Auffassungen der Qualität dieses Films.
Okay, 3, 2, 1, let's check.
Dafür sind wir da und dafür haben wir uns wieder groß aufgestellt. Hier mit 4 Leuten insgesamt, die über den Film reden werden. Und wir haben auch noch Jasmin mit dabei, die uns noch anderes berichtet. Und hier im Studio begrüße ich erstmal die Aki. Hallo Aki.
Guten Morgen, guten Tag.
Und hallo Oliver.
Hallo.
Die Regler schubst hier der Lars.
Seine Augen sind hin, sie sind freundlich und hinreißend. Na los,
ich geh mal rüber.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay, alles klar.
Warte, Schätzchen, mach nur nicht wieder diese Sache, nein?
Welche Sache?
Na, du weißt doch, diese kleine Sache ist keine große Sache.
Na, du weißt schon, wenn du so unsicher deiner Sache nicht ganz sicher bist, dann lachst du doch manchmal so nervös.
Starts der Woche.
Kurze Erklärung für alle Nachgeborenen vielleicht. Wer in den 80er Jahren aufgewachsen ist, der kam absolut nicht vorbei an Michael Jackson. Es war einfach der größte Star der Welt. Also gab nichts Vergleichbares in irgendeiner Form. Und das hat man alles so ein bisschen wahrgenommen und das wird jetzt so, ja, hier auch chronologisch, wir haben ja jetzt angefangen mit den Jacksons gerade schon, auch musikalisch chronologisch, in dem Biopic nacherzählt. Deswegen ist also, Michael ist schon halt irgendwie einer der größten und am meisten erwarteten Kinostarts in diesem Jahr, könnte man eigentlich schon so sagen, ne? Also was so den Hype anbetrifft, war das schon echt ein dickes Ding, was Universal da angekündigt hat. Es war ja auch lange angekündigt und man hat schon irgendwie viel an den Vorbereitungen mitbekommen, auch den ganzen Querelen, die es irgendwie im Vorfeld gab, durchaus. Und die haben dann jetzt eben zu dem Ergebnis geführt, über das wir reden wollen.
Die große Nachdrehdebatte, dass irgendwie das letzte Drittel des Films in die Tonne wandern musste und komplett neu gedreht werden musste, weil irgendwo eine Familie von irgendwelchen Opfern oder sonstiges von Michael angeblich da geklagt hat und so, was da alles im Raum stand.
Ja, inwiefern das neu gedreht werden musste oder einfach nur weggelassen werden musste, darüber können wir natürlich auch reden, denn wir haben ihn jetzt geschaut. Wir wissen nicht, ob es das können wir ja schon mal vorweg schieben quasi. Wir wissen nicht, ob es einen zweiten Teil geben wird. Es gibt Gerüchte oder es gibt Diskussionen darum, dass es eben einen zweiten Teil geben wird, in dem auch all das erzählt wird, was in diesem Film ausgelassen wird. Aber ja, ich meine, rein aus Kohlegründen kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass es einen zweiten Teil geben wird. Aber ob das dann anders aussehen wird als das, was wir jetzt hier sehen, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Wir haben hier einen Film, der geht bis Bad. Also der geht halt wirklich bis 88, ne?
Ja.
Genau. Also umfasst einen großen Teil der Karriere von Michael Jackson, aber bei weitem nicht den gesamten. Und ich hatte dann mal irgendwann nach anderthalb Stunden von den insgesamt 2 Stunden Laufzeit auf die Uhr geguckt, als wir gerade aus der Thriller-Phase irgendwie raus waren oder noch in der Thriller-Phase mittendrin waren oder so und dachte mir schon so, ui, da kommt aber nicht mehr viel jetzt.
Also du wusstest das nicht vorher, dass er nur bis dahin geht ungefähr?
Nee, dass er nur bis dahin geht, das war mir nicht bewusst tatsächlich. Ich hatte gedacht, sie haben es anders zu Ende geführt, weil ja auch nie wirklich klar war, ob es einen zweiten Teil geben würde.
Ja, ich hatte nur mitbekommen, dass es eben angeblich diese Reshoots gab und sie den kompletten dritten Akt des Films abändern mussten, neu drehen mussten, was auch immer. Was da auch genau passiert ist, weiß ja auch jetzt keiner so richtig. Aber deswegen, also ich war darauf vorbereitet, dass es wohl nicht ganz zu Ende geht, aber ich musste trotzdem laut lachen, als da ein Cut to Black kam und eine Einblendung mit seine Geschichte geht weiter.
Ja, das war.
Also ich glaube, das fand ich das Schlimmste daran an diesem Ende, mit diesem, dass da auch noch die Einblendung kommt mit seine Geschichte geht weiter. So, ja.
No
er war
shit.
Noch nicht tot. Er ist ja noch nicht tot.
Mir war tatsächlich auch nicht klar, also ähnlich wie dir, welche Jahre das jetzt abdeckt. Ich dachte auch, das geht irgendwie dann doch nochmal weiter, aber tatsächlich so nach 90 Minuten habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt kann es eigentlich nur noch bis zu so einem bestimmten Punkt kommen, der ja dann irgendwie auch die Geschichte des Films so in gewisser Weise so ein bisschen abschließt, weil das große Thema ist ja in dem Fall die Lebensphase, in der er eben anfängt, Erfolg zu haben mit den Jackson 5 und auch die Beziehung zu seinem Vater und eben auch diese Befreiung vom Vater. Also das ist eigentlich so das Kapitel, das da so ein bisschen abgehandelt wird. Ne? Mhm. Und eben auch sein Weg zur Solo-Karriere, den er irgendwie gemacht hat. Also es geht, finde ich, stark darum, ihn als Mensch eben so sein, ich sag mal, sein kreatives Genie und auch so alles, was er eben für die, ich sag mal, für die Popwelt, für die Musikwelt auch getan hat und welches Symbol er da war und wie er das geworden ist. Ja, und das ist so die ganze Geschichte des Films und ich finde eigentlich, das ist sehr unterhaltsam geworden und auch sehr spektakulär. Also es lebt natürlich sehr von der Musik. Also das Kino war, also ich glaube, ich war selten in einer Vorstellung, wo das Kino so laut wurde, weil immer wieder, ne, Leute irgendwie Bock hatten, da irgendwie mitzumachen bei der Musik, wenn es losging, vor allem im IMAX, wo der Ton und das Bild natürlich Wahnsinn waren, also vor allem hier die letzten Minuten, da wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen, aber generell die Konzertszenen, die sind natürlich bombastisch und sehr gut gemacht, also vor allem im IMAX, also ich denke, in jedem Kino wirkt es gut, aber wir waren eben im IMAX und das war natürlich eine richtige Experience, ja, kann man ja sagen.
Ja, das ist eine Experience für sich, also das war einfach wie mittendrin statt Norbert dabei, also dass sie dir nicht noch ein 3D angeboten haben, ist ja ein Wunder, also krass. Also mir hat der ausgesprochen gut gefallen, wie du sagst, das ganze Kino hat mitgemacht, also wir hatten eine richtig gute Vorstellung scheinbar erwischt, neben mir saß jemand, hat mitgegroovt, vor mir haben sie mitgegroovt, überall haben sie mitgegroovt, ich habe mitgegroovt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns professionell natürlich zurückgehalten, als wir drin waren.
Also wir haben uns halt auch reingesetzt und ich wusste schon, dass es auf jeden Fall schwierig werden würde, aufgrund der Tatsache, dass es halt eben dass halt klar war, dass nicht alles erzählt wird, was eigentlich erzählt werden müsste, wenn man einen Biopic über Michael Jackson dreht. Und hab zu meiner Frau gesagt, ja, aber wir haben hier irgendwie jetzt die Gelegenheit, so nah zu sein an einem Konzerterlebnis von Michael Jackson, wie wir es wahrscheinlich nie wieder sein werden. Mhm. Ne? Es sei denn, dass noch irgendwann mal Klone und KI und keine Ahnung, Hologramme oder so. Aber ja, das kann man auf jeden Fall, denke ich mal, im IMAX ganz gut erleben. Und die gute Nachricht ist, die Szenen funktionieren wirklich ganz hervorragend. Sie sind sehr gut inszeniert, sie sind sehr authentisch gemacht, wirklich. Man muss halt auch wirklich sagen, der Hauptdarsteller und alle Beteiligten werfen sich da wirklich mächtig ins Zeug und haben sich da auch wirklich reingekniet, das möglichst authentisch rüberzubringen. Und es ist schon ziemlich beeindruckend in jedem Fall. Und die gute Nachricht ist vor allen Dingen, der Film besteht zu einem großen Teil aus Auftritten oder Konzertauftritten. Die schlechte Nachricht ist allerdings, alles, was dazwischen ist, ist wirklich hochgradig problematisch.
Ich hätte jetzt auch gesagt, die schlechte Nachricht ist, dass die meisten Konzerte, glaube ich, auch von ihm gefilmt wurden und du dann irgendwie da die Hälfte der Spielzeit vom Film Konzerte genannt werden, wo du bist, ja, aber ich will ja irgendwie vielleicht auch was wissen, was man vielleicht noch nicht weiß oder so.
Ja, aber davon habe ich mich irgendwann verabschiedet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich will's, also ich habe mich dann auch irgendwann davon verabschiedet, es sehen zu wollen tatsächlich. Also
ja, ich dachte mir die ganze Zeit so, natürlich, das Beste daran ist natürlich die Musik, weil überraschenderweise Michael Jacks Musik funktioniert sehr gut. Ja. Ich bin zwar jetzt nicht in den 80ern aufgewachsen, aber auch bei mir war als Kind klar, dass dieser Mann irgendwie, ich habe nur noch This Is It und den ganzen Rest und alles shady um ihn rum mitbekommen, mehr oder weniger, und irgendwelche South Park Gags. Aber ich wusste trotzdem, dass die Musik, die dieser Mensch gemacht hat, das absolut Oberste ist, was geht. Und das funktioniert auch am besten im Film. Und auch wie er rübergebracht wird, natürlich, sein eigener Neffe spielt ihn, der hat dann natürlich genug optische Ähnlichkeiten, das ist auch gut.
Die schauspielerischen Qualitäten gut.
Ja, das ist dann wieder,
sind okay, finde ich.
Er sieht gut genug aus wie er, das muss dann irgendwie auch reichen. Coleman Domingo, finde ich, gibt sich sehr viel Mühe als dieser Vater.
Der gibt sich nicht nur ein bisschen Mühe, der war Hammer.
Aber das, was er halt, finde ich, so sagen muss und was da sonst so, eben wie du sagst, was zwischen den Konzertszenen passiert, ist echt so, okay, Ich krieg nichts Neues mit. Das ist auch nicht irgendwie ansatzweise irgendwie was finde ich interessant wirkt oder sowas. Es ist halt wirklich so, ich kann Musik hören und seinen Wikipedia-Artikel lesen bis zum gewissen Zeitpunkt und habe eventuell sogar eine kritische Auseinandersetzung mit der Person Michael Jackson als dieser Film, der, also ich musste lachen, als er seinen Affen da bekommt, weil er wie eine Disney-Prinzessin diesen Affen anguckt und ihm sagt, dass alles gut wird und der Affe kommt zu ihm und umarmt ihn oder so.
Ey, dieser CGI-generierte Affe, der hat mich so also, abgeturnt, muss ich sagen.
Dass die Tiere CGI sind, da habe ich kein Problem mit, weil ich auch so bin, ey, lieber CGI-Tiere von mir aus als echte Tiere, die irgendwie unter komischen Bedingungen da am Set sind oder sowas. Deswegen fair. Auch, dass die Giraffe und das Lama alles CGI ist, scheiß drauf. Aber dass er halt wirklich, ich musste wirklich an eine Disney-Prinzessin denken, wie er da ist.
Und vermenschlicht.
Und ja, mit diesen ganzen Tieren so gut klarkommt und dass die ihn alle so lieben. Da war ich auch so, was soll denn das? Ja, ich war auch nochmal überlegen, also ich kenne die Jackson 5, aber ich wusste nie, wie die heißen. Und ich glaube, ich habe auch keinen der Namen im Film mitbekommen tatsächlich, weil das ja anscheinend in seinem Leben keine Rolle gespielt hat, wie seine Brüder heißen oder sowas.
Na, Jermaine kennt man doch.
Ja, nee, Tito ist also halt noch, die Namen fallen halt schon. Und es ist natürlich auch sehr auffallend, dass der Name LaToya fällt, aber nicht ein einziges Mal der Name Janet.
Ja, die hat sich.
Und da haben wir eigentlich das grundsätzliche Problem, was dieser Film hat. Janet hat sich ja relativ schnell eigentlich, als der ganze Rummel nach dem Tod halt um den Nachlass losging, sich rausgezogen aus allem.
Die hat sich rausgeklagt aus diesem Film.
Ja, also, und hat sich wirklich auch, hat sich zu Recht halt irgendwie rausgezogen aus allem. Und das muss man sagen, ist die einzig richtige Entscheidung gewesen, weil so wie der Film jetzt ist, hätte er eigentlich nicht sein können. Also gar nicht stattfinden dürfen.
Ja, also wie gesagt, ich gehe auch mit, dass man sagt, der Mann war irgendwie großartig oder sowas, aber ich habe das Gefühl, da wird in diesem Film, der Film behandelt ihn auch durch dieses Color Grading, was so golden ist teilweise, dass er so einen Glow hat, als wäre es so ein Heiliger halt wirklich.
Ja, es ist eine Jesus-Geschichte, es ist die Jungfrau Maria und ihr Kind.
Ja, er wird ein Messias sein, der die Erlösung für die Musik bringt und er ist der Großartigste und es ist so. Von mir aus hat er sich auch viel für Kinder eingesetzt in diesen Krankenhäusern und sowas. Und ja, er hat ein Problem gehabt mit seiner eigenen Kindheit, aber das ist alles so, wie auch der Film plakativ immer wieder auf dieses Peter Pan-Buch drauf filmt und wir da.
Einmal ist okay, aber nicht irgendwie fünfmal.
Affen also aus Peter Pan vorliest,
da hab ich mir auch so. Dann so Neverland Ranch und so, ja, klar.
Ich hab's gecheckt.
Aber echt, dann ne, mit dem Affen dann jeweils die Szenen. Also ihr seht, wir haben unsere Probleme gehabt mit diesem Film, außerhalb der Konzertszenen. Also und deswegen haben wir irgendwie ein bisschen so zwei verschiedene Filme geguckt, glaube ich.
Ja, also oder? Ich bin sehr, also klar, nee, ich akzeptiere eure Meinung. Allerdings fand ich, also ich fand den Film von vorne bis hinten unterhaltsam. Also das war, und ich, also mal davon, ich fange mal damit an, dass der Vater, gespielt von Colman Domingo, einfach grandios gespielt war. Ich fand das extrem gut und wenn auch nur ein Fünkchen von dem, wie diese häusliche Gewalt und dieser Umgang des Vaters mit dem Sohn in dieser Gruppe von den fünf Jungs war, da kannst du ja nur ein bisschen in der Birne balla werden und dir irgendwo, wo will er denn seine Freunde herziehen, wenn er da immer irgendwie auf welchen Konzerten ist, wenn er in der Schule angestarrt wird, wenn er nirgendwo richtig Freunde findet. Ich sag mal, ich als eine Frau, die noch lange nicht in der ich habe mir auch Ersatztiere geholt, um irgendwelche Lücken zu füllen und ich kann mir gut vorstellen, bei dem ist das genauso gewesen, dass der einfach jemanden gesucht hat, der eben mit ihm quasi ihn sein lässt und ihm mit ihm so eine Freundschaft hat und das hat mich so berührt, da kam auch mal eine Träne, weil ich finde das wirklich sehr traurig, dass es einem Menschen so schlecht geht, dass er eben seine Lücken mit Tieren füllen muss und ja, und trotzdem, für mich kam der wirklich als so ein lieber Mensch, und auch wenn er in einem Krankenhaus rumläuft und den Kindern Kuscheltiere vorbeibringt und denen ein bisschen Trost spendet, das hat mich,
aber das,
hat mich also, abgeholt. Also ich fand
ja,
das,
ich würde auch sagen, das funktioniert schon irgendwie, aber ich finde es auch sehr manipulativ, weil der Film dann wieder nur hingeht und zeigt, wie er da den Kindern hilft, aber jetzt mal hingestellt, ob irgendwie alles stimmt, was über ihn gesagt wird, aber trotzdem, dass dieses komplette, dadurch, dass das rausgespart wird, wird es hingestellt, als hätte er nur Gutes gebracht und als wäre das alles überhaupt nicht irgendwie umstritten, weil ich finde, das hat dann dadurch nochmal einen extra Geschmack, dass er da eben regelmäßig mit diesen Kindern im Krankenhaus gezeigt wird. Auch das mit seinem Vater, ja, er muss leiden und sowas, aber er ist dann am Ende wie so ein Märtyrer, weil am Ende hat es sich ja gelohnt. Hm. Weil das Einzige, was man mitbekommt, ist, ja, er wird von seinem Vater geprügelt, das sieht man sogar einmal. Sein Vater drängt die alle an, aber am Ende des Tages behält sein Vater recht mit dem, was er tut. Und dadurch wird das irgendwie, also der Film rechtfertigt das irgendwie auf eine Art und Weise, was sein Vater da tut, was ich, finde ich, auch nicht das Allergeilste finde, dass der Film zeigt, ja, guck mal, wenn du da so viel leidest, dann bist du am Ende auch so groß wie Michael. Das weiß ich nicht. Ja,
also bei der Vaterfigur, die hat halt die Ambivalenz, die also in Teilen zumindest, ne? die man sich sonst von dem Rest auch ganz gerne wünschen würde. Natürlich ist es halt ein extremes Schwarz-Weiß charakterisieren irgendwo, ne? Es gibt halt den bösen Vater und den fast schon überheiligen Sohn. Aber ja, also die Ambivalenz, die Michael Jackson in sich trägt, die seine Biografie einfach auch vorgibt und die es auch wirklich schwierig machen, einen Film über ihn zu drehen, die kommt halt einfach nicht zum Tragen, also ja, gar nicht.
Also ich war auch noch so andere Szenen, die mir da noch einfallen, war auch dieses, ja, er war großartiges musikalisches Genie, aber ich habe einen Moment gebraucht, um Quincy Jones zu erkennen, der eigentlich auch sehr relevant war, der so beiläufig erwähnt wird, ihr da mit ihm rumhängt und sagt, ja, der produziert das schon, aber dann auch keine Relevanz mehr bekommt. Beim Thriller-Dreh sagt er dem Regisseur, wie man es filmen soll, obwohl das ja mit, ich glaube, John Landis war es.
Ja, ja, genau.
Der eigentlich einfach schon etablierter Regisseur war. Ja, also der weiß eigentlich, was er tut.
Und dann diese Szene halt beim Beat It-Video. Ey,
er ist wie Jesus und bringt Bloods und Crips zusammen, dass sie sich nicht töten. Und am Ende wollen alle Autogramme von ihm. Zum Glück waren nicht so viele Leute im Kino. Ich glaube, ich habe laut aufgelacht darüber, weil ich
wirklich dachte, was soll das? Und das ist es halt einfach. Also ich meine, es ist... für mich gab es halt wirklich eine ganze Menge in diesen 2 Stunden der Neudeutsche sagt Cringe-Momenten. Also wirklich Momente, wo ich den Film halt wirklich mögen wollte, eigentlich von vornherein, ne? Aber irgendwie, nee.
Du weißt, ich hatte Bock. Ich habe noch gesagt, hey, da steht Antoine Foucault drauf.
Da steht Antoine Foucault drauf. Freu dich mal nicht zu früh. Weil der hat zwar Training Day gemacht, aber der hat so viel Scheiße gemacht, leider Gottes.
Von dem spürt man auch nichts.
Von dem spürt man gar nichts. Also das ist halt eine Auftragsarbeit, ganz klar. Und ja, man sieht halt ganz klar auch eben in den Credits, ne? Da sind halt dann die Verbliebenen und Lebenden, also bis hin zu Tito, der ja nicht mehr lebt. Der ja jetzt zuletzt halt gestorben ist, 2024. Aber die stehen halt alle als Executive Producer halt mit drin und das ist halt ein Familienfilm, ne? Also der Film der Familie Jackson.
Ja, das sieht man wirklich. Wir wollen den nicht in irgendwie ein schlechtes Licht drücken, das merkt man einfach. Aber ja.
Oliver. Ja, ich würde sagen, das ist für mich auch wieder das große Problem von solchen Biopic-Filmen, die dann als Film richtig gut funktionieren, sage ich mal, durch das Spektakel, durch den Unterhaltungswert. Aber wie ich vorhin, also mich hat vorhin auch jemand gefragt, wie ist der Film? Und da habe ich auch gesagt, ja, der ist unterhaltsam, der ist auch irgendwie spektakulär und du verstehst irgendwie die Kunst und sonst was. Aber als Biografie ist es, und ihr habt es jetzt auch schon mehrfach gesagt, es ist zu positiv. Und ich finde, es ist wahrscheinlich auch in einer gewissen Form sehr oberflächlich gehalten. Also ich sehe die Ambivalenz, Kontroversen und so, also sowas findet man da ja gar nicht. Deswegen, ja, also das ist, man kann den wirklich angucken, man kann den mitfiebern, aber wie es natürlich als Biografie in irgendeiner Form tauglich ist, das ist natürlich irgendwie problematisch. Das stimmt schon.
Ja. Ich musste auch dran denken, selbst bei Bohemian Rhapsody, der ja auch von Graham King produziert wurde, gab es mindestens einmal diese 20-Sekunden-Szene, wo Freddie Mercury in den Münchner Schwulenclubs unterwegs ist und Koks sieht und sowas. Da durfte jeder irgendwie mal so wenigstens ein bisschen, auch wenn es nicht extrem kritisch war oder sowas, aber es wurde zumindest ein bisschen gezeigt, dass die halt auch nicht alles perfekte Menschen waren. Aber das, finde ich, wird halt hier ja komplett ausgespart. Also ja, er ist ja wirklich, er ist wirklich der perfekte Typ. So, er lässt sich nicht zu Schulden kommen. Er ist immer maximal entweder bemitleidenswert oder eben das ultimative Genie und der Heilige. Und da denke ich mir so, das kann einfach nicht sein. Also kein Mensch ist genau so. Selbst wenn er durch äußere Umstände eben Probleme hatte, wie du meintest, Aki, ne? Ich meine, ich gehe auch, dass der Mensch keine Kindheit hatte und wahrscheinlich schwere Probleme hatte. Aber so, ich trank keinen Tropfen Alkohol an, der war nie feiern anscheinend oder sowas. Da fand ich auch so, in den 80ern nie feiern gewesen sein in Amerika. I doubt it.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Es mag ja alles gewesen sein, wie es gewesen ist. Und wir wissen es halt eben nicht, ne? Und aber wie sie es halt darstellen, wie sie es halt machen. Ne? Die Dialoge, die sind halt einfach, da versinke ich halt wirklich im Kinosessel.
Naja, aber ich denke, wenn das jemand gemacht hätte, der nicht mit der Familie zu tun hat oder so, dann wäre da eh was anderes rausgekommen. Naja. Also dadurch, dass die Familie da, dann hätte man den Film in 50 Jahren oder so drehen müssen, wenn dann wirklich gar keine Nachkommen oder vielleicht wenige, die da ein Problem mit hätten, das so zu zeigen, wie es vielleicht noch mehr war. Das wäre wahrscheinlich ein anderes Produkt rausgekommen. Aber ich glaube, für die es gemacht ist, und das sind, glaube ich, die Hardcore Michael Jackson ist der King of Pop Fans, für die ist der Film der Hammer. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das wird auch der Sommerkinofilm dieses Jahres. Der wird da rauf und runter gespielt.
Ich denke auch. Also ich denke auch, er wird den Erfolg durchaus einfahren, und man sieht ja hier auch eben die Diskrepanz. Ne? Der Film wird halt von der Kritik in großen Teilen wirklich verrissen, und auf der anderen Seite hast du aber eine 7,4 oder so in der IMDb gerade aktuell. Ne? Also wirklich eine sehr, sehr gute Bewertung eben bei den mittlerweile 7,7 bei den 17.000 Fans, die da jetzt abgestimmt haben. Also ich glaube schon, dass der bei den Fans durchaus gut ankommt, weil halt wirklich kein schlechtes Haar in irgendeiner Form an seine Person gelassen wird. Ja, ob das aber einen guten Film ausmacht dann im Endeffekt oder dabei ein guter Film rauskommt, das sei dahingestellt.
Vielleicht ist es auch mehr ein Produkt der Familie, die nochmal Geld aus seinem Namen schlagen möchte.
Ja, das kann man natürlich auch so sehen.
Ja.
Tja. Ein problematischer Film über eine problematische Figur sicherlich auch, die in jedem Fall nochmal seine größten Hits auf der Leinwand hervorbringt und auch bei mir das erreicht hat. Ne? Ich habe dann Thriller wieder aufgelegt, ne? Die Platte rausgekramt. das ist halt ganz klar. Geschrieben übrigens von John Logan, der hat Skyfall geschrieben und auch den Spectre, und Rango hat er auch geschrieben. Aviator, Gladiator. Also schon ein großer Drehbuchautor quasi von so großen Produktionen, großen
Blockbuster-Produktionen. Ja, aber ich lese hier auch Alien Covenant, also.
Ich denke halt eben auch einfach, ne, der hat schon dann eben die Fußfesseln und die Handschellen angehabt, um in irgendeiner Form hier irgendwas auf Papier zu bringen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du Michael Jackson Biopic machen willst und seine Musik benutzen möchtest, dann musst du halt mit der Familie gut stehen und denen sorgen die halt dafür, dass sowas bei rauskommt.
Also ich muss sagen, wie gesagt, Jafar Jackson macht seine Sache gut, aber der Film macht es halt wirklich sehr so Biopic by Numbers, ne? Also der macht halt wirklich immer seine Einblendungen mit Jahreszahlen und macht das halt immer so episodenhaft und geht halt eben durch das Leben durch. Und an dem Punkt, wo dann halt eben Jafar zum ersten Mal auftritt, das hatte schon so ein bisschen einen Uncanny Valley-Effekt für mich. Ich musste mich echt dran gewöhnen erstmal.
Ja, das stimmt. Das hatte
diese
ich aber
Umstellung
auch.
Von diesem sympathischen kleinen Typ.
Der war wirklich sehr süß, der kleine Junge.
Ja, genau, zu halt dem Erwachsenen. Aber das macht natürlich auch die Figur Michael Jackson aus, dass er halt dann eben so ein bisschen in der Spur ist. Ne?
Also ich war vor allen Dingen beeindruckt von der Nase, weil ich mich immer gefragt habe, warte mal, was ist jetzt deine echte Nase? Die schmalere oder die breitere? Ja.
Aber da haben sie auch eine Menge auch Geld drauf verwendet und eine Menge CGI drauf verwendet,
um seine Nase. Ich war auch die ganze Zeit so, ist es CGI oder ist es Prosthetics? Weil es sah schon krass aus.
Ja. Wie es
aus
hieß halt irgendwie, die haben richtig viel Geld investiert in CGI-Effekte, damit die Nase wirklich passt.
Okay, dann war es wohl das. Dann war halt kein Geld mehr für den CGI-Affen übrig.
Was vom Tierbudget noch übrig war.
Die Giraffe hat es geschafft, aber der Affe hat mich nicht
überzeugt. Das Lama war auch uncanny, aber naja.
Aber das ist schon krass, ne? Also der Vater, das merkt man ja auch im Film, der spricht ihn ja auch auf seine Knollennase an, was das auch psychisch in einem macht, dass man der Meinung ist, man muss die schmalste Nase aller Zeiten haben, um irgendwie sich besser zu fühlen. Also eigentlich auch wirklich super traurig, wenn man so darüber nachdenkt.
Das ist psychisch eine Menge, mit einem macht. Auf jeden Fall.
Und das tut mir einfach nur leid.
Ja, ich meine, es wird einmal ganz kurz auch seine Krankheit angesprochen, dieses Vitiligo.
Ja.
Wo ich auch so dachte, das war ja was, wo man, glaube ich, viel mehr als inneren Konflikt von ihm aufmachen könnte, weil wie er damit gestruggelt hat auch und sowas, weil das ja sein großes Ding war. Das ist eine Krankheit, die ja die Hautpigmentierung einfach zerstört, weswegen er immer heller wurde und diese Flecken auch hatte und sowas. Und wie lange er die eben überschminkt hat und so. Aber das, ja, ich glaube, man sieht ihn dreimal sich schminken und einmal kurz, als er beim Arzt halt sitzt und sagt, dass er Salbe nimmt. Und das war es dann auch wieder mit dem Thema. So.
Tja, wir waren fertig irgendwie mit dem Film, der Abspann lief und Wir haben eigentlich uns nur angeguckt und gesagt, so, da gab es doch mal diese richtig gute Doku über sein Leben. Die sollte man sich doch eigentlich nochmal anschauen. Die war auch dann irgendwie kurz nach seinem Tod entstanden, ein Jahr oder zwei Jahre später, glaube ich.
Die Leaving Neverland-Doku, diese 4 Stunden?
Nee.
Weil ich glaube, da geht es ja hauptsächlich um seine ganzen Gerichtsprozesse.
Nee, nee.
Eine andere Doku, weil das kenne ich jetzt gerade nicht.
Es gab eine sehr gute Doku über seine Karriere und dann auch eben bis hin zu seinem Tod und auch den Umständen.
Gab es nicht noch eine Doku, die hieß wie sein letzter Auftritt, dieses This Is It?
Ja, das war die, glaube ich.
War das die
Doku? Das war die This Is It.
Da klingelt irgendwas.
Genau. Ja, stimmt. Die lief nämlich auch damals groß im Kino. Und die hatten wir gesehen, 2009 war das, richtig. Und das war wirklich sehenswerter, fand ich.
Nun denn.
Gut, nun denn, wer auf jeden Fall nochmal Michael Jackson annähernd live erleben will, der kann das jetzt im Kino tun. In großen Bildern zu sehen ist Michael jetzt wirklich überall ab dieser Woche. Und ja, der beste Nebeneffekt ist natürlich, dass wir nochmal Musik spielen können, auch die ganze Sendung über. Hier ist Michael Jackson und Don't Stop Till You Get Enough.
Da ist er ja höchstpersönlich, der Programmdirektor. Sehen Sie, was passiert, wenn Sie meine Platte nicht spielen?
Ja, so sieht das aus. Wir sind damit durch mit Michael, spielen natürlich nachher noch mal ein bisschen Musik. Das muss sein heute auf jeden Fall. Soundtrack gibt's auch noch zu gewinnen, aber vorher wollen wir reden über den neuen Film mit Isabelle Huppert. Ich war auf jeden Fall sehr angetan, aber das Ganze basiert tatsächlich auch auf wahren Begebenheiten, habe ich dann ja gelesen. Ne? Die reichste Frau der Welt.
Ja, das basiert tatsächlich auf einem, ich glaube, es war ein Skandal in den 90ern. Ich glaube, es ging um L'Oreal, also ganz ursprünglich. Ich bin gerade, ich will jetzt nichts weiter sagen.
Ich habe auch nur Halbwissen, ja. Aber ich werde das recherchieren.
Ja, genau, wir können gleich nochmal tiefer reingehen. Genau, die reichste Frau der Welt, ist französischer Film, Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Ja, was kann man über den Film sagen? Kommen wir mal ganz kurz zur Handlung. Der ist, es geht um Marianne. Das ist die besitzt ein großes Kosmetikimperium und ist deswegen eine der reichsten Frauen in Frankreich und vermutlich auch der Welt. Und hat so ein bisschen ein routiniertes Leben aber auf ihre eigene, ich sag mal, bestimmende Art über ihr Geld und über ihre Firma. Und eines Tages hat sie ein Fotoshooting mit einem Fotografen, der heißt Fontaine. Und den lernt sie kennen. Und das ist eben ein sehr besonderer Charakter, sage ich mal. Der ist ein bisschen dekadent, der ist irgendwie lebenslustig, sehr frech, irgendwie auch ein bisschen zwielichtig, könnte man eigentlich auch schon am Anfang sagen. Und ja, die freunden sich an und irgendwie ist diese Marianne von dem sehr angetan. Also gar nicht mal so in sexueller Hinsicht oder irgendwas, weil er ist auch homosexuell. Und die freuen sich sozusagen an und irgendwie steht er für sowas Ausgelassenes, Verrücktes, was sie dann total anspricht. Und das entwickelt sich dann so, dass sie ihn eben immer wieder auf Familienfeiern einlädt, mit ihm Urlaub macht, also zusammen mit der ganzen Familie und ihn dann irgendwie in ihr Leben integriert. Und er fragt dann eben immer nach, also erst fördert sie ihn freiwillig, seine Kunstprojekte und alles, er ist ja Fotograf. Letztendlich nutzt er das dann aber irgendwie aus und fragt immer noch nach noch mehr Geld. Und dann steckt sie wirklich so viel Geld in ihn rein. Aber sie stört das gar nicht. Aber ihre Familie stört das. Ja? Dass auf einmal dieser Typ sich so sozusagen in die Familie und in die Strukturen schleicht. Und dann auch so viel Geld einfach so von ihr nimmt und das immer wieder ausnutzt. Und letztendlich geht's dann in die Richtung, dass die Familie rechtlich dagegen vorgehen will, dass dieser Mensch eben A, aus dem Leben von ihrer Mutter, also ne, die Tochter ist dabei, der Ehemann, aus dem Leben von denen verschwindet und auch, dass da irgendwie was gemacht wird, dass er nicht mehr so viel Geld von ihr kriegt. Und ja, dann entbrennt daraus eine Art Konflikt, weil sie, Marianne, will natürlich weiter mit diesem Frontin befreundet sein und sie sieht darin überhaupt nichts Schlimmes. Und ja, dann geht das in Rechtsstreits und alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen so, was dann in der Handlung passiert. Also viel Familienstreit, viel, es geht sehr viel um Geld. Und ja, die Reise der Freude Welt. Ja.
Ja. L'Oréal Erbin Liliane Bettencourt ist die hier, auf deren Geschichte das Ganze basiert. Und ja, wie ist es denn gemacht? Also guckt man dem gerne zu? Ich meine, Isabelle Huppert ist auf jeden Fall ja schon immer eine Schauspielerin, die man gern beim Schauspielen zuschaut. So.
Das ist das Ding. Also sie ist richtig toll. Also die ersten 10 Minuten bist du da auch so total drin und natürlich wieder von ihr hypnotisiert, sage ich mal, in ihrer ganzen Art. Sie macht das richtig, richtig toll. Alle anderen Darsteller sind, also Darstellerinnen sind auch ganz, ganz großartig. Auch der Darsteller von Fontaine, dessen Namen ich jetzt gleich raussuche. Also der da diesen dekadenten Fotografen spielt, das ist richtig, richtig gut gemacht. Laurent Lafitte, ja. Der ist also richtig, richtig toll gespielt. Also kann man nicht anders sagen. Auch die Darstellerin ihrer Tochter, Marina Foy, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Machst du schon.
Ja. Genau. Und ja, also darstellerisch ist das alles sehr, sehr gut gemacht. Ich finde vom Film her selbst die erste Dreiviertelstunde ist eben sehr interessant. Es hat schon zum Teil was sehr Satirisches, also vor allem auch dieses Übertriebene von diesem Frontin da. Aber ich muss sagen, irgendwie nach der Hälfte, also kurz vor der Hälfte ist dann irgendwie die Luft raus. Also irgendwie wiederholt sich das dann. Der Film findet nicht so richtig die Spannungspunkte, finde ich. Vor allem findet er keine Figur, mit der man dann irgendwie mal mitfiebert. Also irgendwie hält sich dieser ganze Film, jede Figur, so ein bisschen auf Distanz. Also am ehesten, weil wen du noch sympathisch findest, ist vielleicht dieser, also ein Butler, würde man im Englischen sagen, also ein Hausdiener, der da immer wieder so hin und her gerissen ist, wie er das jetzt überhaupt behandeln soll, ob er irgendwie zu seiner Chefin stehen soll oder nicht. Und wie der da auch in die Familie integriert ist. Aber sonst schwierig. Also es kommt nicht wirklich irgendwie was auf. Und der Film ist auch ein bisschen zwischendurch ein bisschen komisch erzählt, weil ich weiß nicht, ob das Originalstatements von dem Originalfall sind, aber zwischendurch gibt es eben so Aufnahmen von den Charakteren, die werden dann quasi interviewt, die sitzen in so einem schwarzen Raum, ja, und sagen dann so ein bisschen was zu der Situation, wie sie das denn gesehen haben und auch mit dem Geld und auch wie sie denn zu der Marianne stehen. Und das haut einen dann manchmal auch so ein bisschen raus. Also irgendwie kommt man da wirklich nicht gut rein, finde ich, in den Film. Und der ist auch natürlich auch nicht gerade kurz, also er geht genau 2 Stunden. Ja, also ich fand ihn nicht unbedingt so sehenswert, dass man dafür jetzt ins Kino gehen muss. Er ist, wie gesagt, diese langen Strecken sind irgendwie, es dauert einfach zu lange und du denkst auch die ganze Zeit, Mensch, wieso gibt die sich denn überhaupt mit diesem Typen ab? Ja, weil der wird auch im Laufe des Films sozusagen immer schlimmer. Genau, ja.
Das ist immer das Schlimmste, wenn man irgendwie Schauspielern, also den Darstellenden hier zugucken muss dabei, wie sie sich immer mehr reinrennen und nicht wirklich weiß, warum eigentlich. Mhm. Ne? Und wie sie dem Ganzen verfallen. Das ist halt immer schwierig dann darzustellen, in jedem Fall. Thierry Cliffat hat es gemacht. Und das Ganze eine französisch-belgische Koproduktion, Die reichste Frau der Welt. Und ja, vielleicht auch noch eine Empfehlung, wer sich mehr auseinandersetzen will und vielleicht halt eben auch auf einer dokumentarischen Ebene. Es gibt eine 3-teilige Doku auf Netflix, glaube ich, über den Bettencourt-Skandal. Und die war wohl auch sehr erfolgreich und hat dann auch dazu geführt, dass es jetzt eben die Spielfilm-Adaption gibt.
Ja, genau. Und man muss noch sagen, man kann sich nicht ganz entscheiden. Am Anfang wirkt das Ganze noch irgendwie lustig, übersteuert, dann wird es eben zu dramatisch. Und zum Schluss muss man sagen, weißt du eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, warum du da so, also für was du da genau mitfiebern solltest. Also irgendwie lässt sich der Film auch so ein bisschen verloren zurück. Du verstehst, dass das irgendwie eine tragische Figur dann auch sein soll. Diese Marianne, also die von Isabelle Huppert gespielt wird. Aber ja, irgendwie lässt einen der Film so ein bisschen zurück.
Tja, also leider auch nicht so die Empfehlung von uns für Die reichste Frau der Welt. Läuft ab dieser Woche in den Kinos. Danke dir. Ja, wir arbeiten uns heute so ein bisschen vorwärts. Vielleicht schafft es ja der nächste Film. Mal gucken, hier ist ein bisschen Musik.
Filmstarts der Woche.
Ja, wir haben Musik gehört aus dem Soundtrack zu Rosebush Pruning und haben auch noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack für euch im Hintergrund. Und den Hintergrund, das musikalische Bett soll uns hier gelegt werden für ein Gespräch mit Jasmin. Hallo, grüß dich.
Hey, hi.
Hi, hi. Und Flo, denn wir wollen über Rosebush Pruning schauen, ein Film, auf den ich mich ein bisschen gefreut hatte, auf der Berlinale in diesem Jahr, denn dort lief er tatsächlich im Wettbewerb. Und es ist der neue Film von Karim Aynous. Karim Aynous mochte ich sehr gerne, den hatte ich mal im Regiegespräch tatsächlich auch, aber das hat mich besonders gefreut, weil mir der Film sehr gut gefallen hatte, nämlich der Film Die Schwestern Gusmao. Das war wirklich ein tolles Porträt, auch zeitliches Porträt halt auf jeden Fall der brasilianischen Gesellschaft und eine sehr, sehr bewegende Geschichte zwischen zwei Schwestern, die sich halt aus den Augen verlieren und dann wieder zueinander finden, deren Geschichten parallel liefen. Toll inszeniert, mitreißend, wirklich tolle Romanverfilmung und auch sehr schönes Gespräch damals in den Passage-Kinos geführt mit ihm. Und du hast dann ja Motel Destino geschaut, ne, liebe Jasmin?
Ja, und auch durchaus geschätzt. Das ist einer der Gründe gewesen, warum ich auch Interesse an Rosebush Pruning hatte.
Ja, was jetzt der erste Film ist, den er in Englisch gedreht hat, also die erste englischsprachige Produktion. Man muss dazu sagen, Karim Aynous ist Brasilianer, aber lebt in Berlin tatsächlich. Und hat hier wirklich eine sehr beachtliche Besetzung auch vor der Kamera versammelt. Wir haben auf der einen Seite Elle Fanning, Colm Turner, Jamie Bell, wir haben Riley Keough, wir haben Pamela Anderson und Tracy Letts. Die bilden so quasi den Kern dieses ja teilweise auch sehr kammerspielartig inszenierten Films, der eigentlich fast ausschließlich in einem auf einem Anwesen spielt quasi. Unter der Sonne ist es Spanien, glaube ich, ne?
Ja, es ist Spanien.
Ja, wirklich sehr schön in Szene gesetzt, genau. Ja, und wir erleben und wohnen hierbei quasi dem Müßiggang einer reichen Familie.
Ja, reiche Leute, die gut aussehen und scheiße sind. Der Film.
Verkommen.
Punkt.
Verkommen.
Es ist ein Saltburn, wenn wir das als Genre nehmen. Also es ist ein Film über reiche Leute, deren Probleme, deren toxische Familiendynamiken. Und wenn wir auch schon bei den ganzen Leuten, die mitmachen, sind, Eftimis Philippou, der auch schon für viele Yorgos Lanthimos-Filme das Drehbuch geschrieben hat, hat hier mitgeschrieben. Und Doctors, Kinds of Kindness, da ging es ja auch schon in die Familie und in die High Control Groups rein. Und wir haben es hier halt wieder mit einer Familie zu tun, die sich eine eigene abgeschottete Realität geschaffen hat. Und das bekommen wir durch den modeversessenen und absichtlich sozusagen selbstgewählt Analphabeten Ed erzählt, der unser Voice-Over ist und damit halt anfängt, dass er sich in einen Mann verliebt hat, den er kennengelernt hat, George. Und von da kriegen wir halt seinen komplett normalisierten, scheußlichen Alltag mit in der Familie, wo sie sich einreden, dass die Mutter von Wölfen zerrissen wurde und deswegen Fleisch in den Wald bringen, damit die Wölfe ab jetzt gut genährt sind und niemandem anderen was tun können, wo Missbrauch Schritt für Schritt und eben durch sein Voice-Over komplett normalisiert Teil der Handlung wird. Und für mich hat der Film ein bisschen am Pacing gekrankt. Es passieren immer wieder abgefuckte Dinge und dazwischen vergeht hauptsächlich Zeit.
Ja, aber die abgefuckten Dinge sind auch von geiler Musik unterlegt teilweise. Wenn dann der Bass reinballert, dann wirst du kurz aufgeweckt und dann passiert irgendwas, was irgendwie edgy und cool sein soll oder irgendwie dich ab und provokant. Und dann ist wieder auf einmal, der Bass geht aus, es ist vorbei und du kannst so, ah, der Wald von Spanien, schönes Wetter, blöde Menschen, aber was?
Ich wusste halt echt nicht, wo der Film hin will, ne? Das ist so, ja. man verfolgt das alles mit durchaus einem gewissen Interesse, man bekommt es halt eben auch durch die Augen und die Worte halt eben von Ed präsentiert. Aber ich kam da nicht so richtig rein. Also es dreht sich alles irgendwie um Jack. Ja, Jack ist so der Mittelpunkt der Familie, gespielt von Jamie Bell. Der gut aussehende, perfekt Typ halt irgendwie, und alle liegen ihm mehr oder weniger zu Füßen in dieser Familie. Jack hat eine Beziehung mit Martha. Jack ist der Einzige, der irgendwie auch raus will aus dem Ganzen. Und es vielleicht auch schaffen würde, aber auch nicht so richtig. Martha, gespielt von Elle Fanning, ist so die Außenstehende, die auf dieses verkommene Familienkonstrukt drauf schaut und dann zu Recht irgendwann die Krise kriegt. Aber ich weiß nicht, also wie du schon sagtest, also das Pacing ist definitiv ein Problem dieses Films. Der tritt entweder nicht auf der Stelle oder er geht halt irgendwie große Schritte. Aber so richtig kommt das nicht zusammen.
Ja, leider. Ich glaube, ein Thema des Films ist eben, wie sehr reiche Leute sich auch absichtlich abschotten und auch eben schlimmste Umstände normalisieren für sich. Und oft ist eben absichtliche Isolation oder der Verlust von irgendwelchem Input ein Thema des Films. Der Vater der Familie ist blind, ihr anderes Familienmitglied sozusagen hat sich von der Familie komplett entfernt und lebt ein eigenes isoliertes Leben. Eine andere meint, Musikerin zu sein, hat aber niemals Musik gelernt, sondern intuiert das die ganze Zeit, dass sie Lieder hat. Ed, haben wir ja schon gesagt, absichtlich hat er sich entschieden, nie wieder was zu lesen oder zu schreiben, weil er dem geschriebenen Wort als Kommunikation nicht traut und führt dann so Audiotagebücher. Und das ist halt eine Konstellation, die da mehrmals vorkommt, dass Leute sich von irgendeinem Input oder Output entfernt haben und dadurch eigentlich ärmer sind, aber eben mit ihrem reduzierten Informationsschatz immer noch Entscheidungen treffen und glauben, dass es richtig und besser so sei, mit einem verengten Blick auf die Welt zu blicken. Das, würde ich sagen, ist ein Thema, das der Film bearbeitet, zusätzlich eben zu familiärem Missbrauch, der nicht geahndet wird, weil die Leute so reich sind, aber
ja.
Die verkommen halt auch nichts Gutes mit.
Die verkommenen Moralvorstellungen reicher Leute, das ist ja jetzt auch nichts wirklich Neues.
Ja, ne? Ich weiß nicht, ich hatte ja auch nie vor zwei Wochen oder so den Trailer gesehen und hatte irgendwie schon auch Bock. Du hast mich vorgewarnt. Und
es sieht schick aus alles.
Ja, ja, und, kann man nicht anders und sagen. Lars meinte so zu mir, nee, das war der große Quatsch auf der Berlinale. So, und ich war so, ja, red du, ich guck mal, was wird. Und war dann im Kino und war auch so ein bisschen so, ja, aber was willst du jetzt eigentlich von mir? Mhm. Weil ja, die sind alle verkommen. Ja, da ist irgendwie viel am Start. Aber ich finde auch, das, was da irgendwie passiert, das wirkt irgendwie dann auch wieder so. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es so eine ganz komische Art von Provokation sein soll, die aber nicht so richtig trifft einfach. So, also irgendwie Jack, der anscheinend irgendwie mit Blut oder sonst irgendwas hat, aber das dann immer so, die Kamera filmt einmal kurz drauf und es ist jetzt so, huhuhu, oh mein Gott, er fingert jemanden, während sie ihre Periode hat oder sowas. Und das ist auf einmal ganz krass. Da sehe ich auch den Saltburn-Vergleich sehr, was dann irgendwie für viele Leute sehr schockierend ist. Aber es so auch so, wie es inszeniert ist, wirkt es so wie, es ist sofort wieder weg. Und es soll provozieren, aber ich finde, es hat nie eine richtige Wirkung. Also jede Art von Provokation, die der Film versucht zu machen, trifft nicht, weil sie irgendwie einfach sofort verpufft. Mhm.
Ich habe so ein bisschen Bret Easton Ellis Vibes auch verspürt, ja. Ne? Mhm. Der, bei dem es ja auch immer wieder schwierig ist, eigentlich das in Bilder umzusetzen oder in Film umzusetzen. Wenn du in der Gedankenwelt eines Protagonisten in seinen Romanen bist und diese Verkommenheit halt wirklich dann in den Zeilen aus der direkten Ich-Perspektive des Erzählers mitbekommst, dann funktioniert das aber. Hier funktioniert es halt einfach nicht, auch wenn die Perspektive dann schon irgendwie aus dem Voice-Over halt natürlich immer wieder auf ihn zurückwirft, auf Ed.
Ja, aber es ist halt auch ein anti-intellektueller Charakter, sozusagen, der seine Welt nicht zu analysieren versucht.
Und, das stimmt.
Das heißt, es wird uns überlassen, halt seine ganzen Quatschaussagen immer zu hinterfragen.
Seine falschen Sprichwörter, die er aufmacht und so.
Absichtlich.
Also da hat es für mich ein bisschen funktioniert, weil das mich der Typ ist auch der lebende Ragebait so ein bisschen mit dem, was er da erzählt, auch mit seinen, und wenn er am Anfang anfängt zu sagen, ja, dass er nicht traubt dann zu lesen, weil ich weiß nicht mehr, was er sagt, dir irgendwas davon, dass er das Gefühl hat, das bringt, kann ihn nicht weiterbringen oder so irgendwas.
Ja.
Wo ich schon so dachte, oh mein Gott, wie beschränkt die Ansicht irgendwie ist. Und auch, was du meintest mit dem, dass er nur aufnimmt, weil er kein Tagebuch führt, weil das geschriebene Wort kann man leichter verändern als das gesprochene oder so irgendwas, sagt er ja. Wo ich mir auch so dachte, was redest du, Typ? Also, weil er alles, was er sagt, auch mit so einer Überzeugung rüberbringt, dass es die ultimative Wahrheit ist, aber eigentlich keinen Plan hat, was Phase ist. Also, keine Ahnung von der Welt und vom Leben hat.
Ja, für ihn ist das Wichtigste an Spanien, dass es der Geburtsort von Cristobal Balenciaga ist.
Okay, das hat, gebe ich zu, das hat bei mir aber auch ein bisschen funktioniert, wenn sie dastehen und drüber sprechen, dass für alle außer den Vater das eben der Geburtsort von Balenciaga ist. Ich so, ja, okay, das ist ein bisschen witzig.
Ja, ne, wie der Film durchaus seine Momente hat, der hat ja auch wirklich eine gute Besetzung. Aber also die Charakterzeichnung, also ich fand jetzt auch schwierig, die Anna fand ich ganz, ganz, ganz schwierig irgendwie als Figur, die funktioniert gar nicht, weil die so, also ich meine, die Figuren sollen natürlich flach bleiben und oberflächlich, aber das fand ich wirklich, glaube ich, die schwierigste Figur in dem ganzen Gefüge, die Tochter.
Ja, es ist halt leider ein Film, der hinter seinem Potenzial zurückbleibt, das ja offensichtlich mit all den Beteiligten irgendwie da war. Aber ja, auch mal wieder ein Beweis, dass wenige Regisseure den Techno so lieben wie Karim Aynous. Also da war ja auch, also Hotel Destino, da haben einige Leute einfach den Abspann sozusagen sich angehört, weil das so ein guter Mix ist. Und das ist hier halt auch wieder. Aber oft ist das kein so richtig gutes Zeichen, wenn man an einem Film sagen kann, das Beste ist der Soundtrack und der Abspann.
Das haben wir heute jetzt schon zum zweiten Mal, würde ich mal sagen.
Ich sehe auch einen roten Faden.
Ich sehe da auch was, ja. Ich habe auch die ganze Zeit so dieses Gefühl gehabt, so auch weil du meintest, ne, natürlich sollen die flach sein, aber man wusste nicht so richtig wohin. Ich habe auch den Eindruck, die sind alle fast schon nicht überzeichnet genug. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da geht noch mehr. So, du hättest die alle noch mehr larger than life machen können, dann wären sie wieder halt auf einem Level unsympathisch und scheiße, dass man halt einfach Spaß haben kann damit, weil es eben so ein Haufen Quatsch ist. Und es ist so genau dieses Mittellevel zwischen irgendwie schon überzeichnet, aber nicht genug, dass ich sie wieder lustig finde, sondern einfach nur irgendwie doof und eigentlich jucken die mich auch alle nicht.
Ja. Schade, dass sie so eine begrenzte Weltsicht habt, denken wir eigentlich mit jedem der Figuren. Und dann, da ergibt sich halt nicht viel draus. Also die Eskalation hätte schneller und besser gepaced kommen können. Ich glaube, mit denselben Zutaten hätte man das anders zusammenstellen
können. Einen besseren Film machen können, ja.
Vielleicht 70 Minuten Film anstatt 95.
Ich weiß es nicht, ob das Original tatsächlich besser ist, denn das Ganze basiert wohl, habe ich ja gelesen, hier auf einem italienischen Film von Marco Bellocchio. Ist wohl offensichtlich zumindest in Teilen ein Remake. Was da, wie du schon gesagt hast, Etimis Filippu geschrieben hat und Karim Aynous inszeniert. Ihr könnt euch jetzt selbst ein Bild davon machen. Der Film läuft ab dieser Woche in den Kinos. Könnt ihr Rosebush Pruning schauen ab dieser Woche. Der Titel übrigens, ne, Rosebushes need pruning, also die müssen beschnitten werden, genauso wie Familien. Das ist der Ansatz hier. Einer der vielen seltsamen Denkverläufe der Hauptfigur.
Das ist eins seiner gefakten Sprichwörter mit, dass Familien sind wie Rosenbüsche und sie müssen gestutzt werden.
Genau. Und wir hören natürlich jetzt noch ein bisschen Techno aus dem Soundtrack. Rosebush Pruning ab dieser Woche im Kino. Ja, nochmal ein bisschen Gebolze hier aus Rosebush Pruning, ein weiterer Filmstart, der in dieser Woche ansteht, und wir haben noch mehr für euch. Einer davon hat am 29.04. auch seine Premiere in Anwesenheit des Regisseurs, oder ist es eine Regisseurin? Ihr werdet es wissen. Der Regisseur von Baby Star ist in der Passage zu Gast. Ein Film, den ihr euch angeschaut habt, der deutsche Film der Woche.
Und der Horrorfilm der Woche, oder?
Oh, ja. Jasmin? Oh Mann, muss das Jingle rauskramen. Auf jeden Fall. Denken wir uns jetzt an dieser Stelle.
Wer hat Angst? Ja. Ja, wir haben Angst, wenn man sieht, was in Babystar mit Leuten passiert, würde ich sagen. Ein Film über eine Familie, die, beziehungsweise eine die Tochter einer Familie, die schon vor ihrer Geburt einen YouTube-Kanal hatte und irgendwie Alltagsvlogs und alles gemacht hat, irgendwie gefühlt ihr ganzes Leben ins Internet gestellt hat und dann eben weitergemacht hat, als eben die Mutter schwanger wurde, und dann wird einfach das ganze Leben vermarktet, und wir sind jetzt eben bei der, ich glaube, sie ist ungefähr 17, die Hauptfigur Luca, die das schon ihr ganzes Leben lang macht und auch damit eben aufgewachsen ist und hochgezüchtet wurde als Social-Media-Influencerin und Star. Und jetzt damit klarkommen muss, dass ihre Mutter nochmal schwanger werden möchte und schwanger wird, und dass eben sie jetzt eventuell nicht mehr ganz der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in dieser Familie ist und ja, mit der Welt so ein bisschen konfrontiert wird, aber ja, also was das alles für sie bedeutet und was das mit Leuten gemacht hat.
Genau, und auch eben mit der Frage, was sozusagen war das gut für mich, weil sie jetzt mitkriegt, wie ihre Eltern schon anfangen, das Baby vermarkten zu wollen. Ich glaube, da beginnt sie eben auch ihr eigenes Leben zu hinterfragen. Und ich würde sagen, wir haben es hier eigentlich mit einem Dystopiefilm zu tun. Auf nur, dass dieser Überwachungsapparat eben für sehr, sehr wenige Personen gebaut wurde. Also speziell diese Influencer-Familie und diese Tochter, die eben in einem sozusagen unter totaler Überwachung aufwächst und in einer Welt, die eben befremdlich ist. Und der Film nutzt alle Mittel im Grunde, um einem zu zeigen, dass das eine befremdliche Parallelwelt ist, in die sie da reingeschoben wurde. Also alle Techniken der Entfremdung, was man an ihr Kamerawinkeln und seltsamen Reaktionen von Leuten und Sätzen, die ja plötzlich in diesem Kontext scheußlich und surreal wirken, einbringen kann, hinterlässt da ein ganz unangenehmes Gefühl über diese Family-Influencer-Welt.
Ja, und ich meine, du sagst Dystopie, und ich bin auch so, ich habe das Gefühl, und trotzdem ist das schon für viele Leute, glaube ich, mehr Realität als viele andere Dinge auch wieder. Ja. Weil ich weiß auch und kannte auch genügend Leute, da habe das auch schon mitbekommen, wie Leute, mit denen ich zusammen war oder sowas, halt eben solche Videos geguckt haben. Also nicht ganz so extrem wie im Film teilweise, aber es gibt ja eben einfach so Menschen, die ihr ganzes Leben vermarkten. Und ich glaube, also die so extrem sind, habe ich auch noch nicht mitbekommen, aber die gibt es, glaube ich, auch, die halt wirklich ihre Kinder vor die Kamera zerren und da alles mit denen machen. Deswegen gibt es nochmal einen extra Geschmack dazu. Ja, gefilmt auch alles mit dieser, was auf dem Poster schon drauf ist, dieses goldene Licht, fand ich auch krass.
Ja.
Und es gab auch ein, zwei Einstellungen, da musste ich auch so Richtung in die Sonne schauen und denken, wenn die Kamera so stehen bleibt und wie so ein Geist, so wie so wabert langsam, diese ganz, ganz langsamen Zooms. Deswegen auch definitiv eher Richtung Horrorfilm-Inszenierung, wie das alles eingefangen wird, während da irgendjemand steht und einfach nur lächelt, weil die Person halt lächeln muss, weil das auch irgendwie der Job ist. Weil irgendwie Platz für Traurigkeit oder Ehrlichkeit ist halt irgendwie auch nicht. Ich bin auch begeistert vom Casting tatsächlich, vor allen Dingen bei diesem Vater. Also der Mann, der diesen Vater spielt, der ist wirklich, da dachte ich mir zwischendurch auch an Ekelhaftigkeit nicht zu übertreffen, was da Phase ist. Und ja.
Lilliam Lewald spielt den Vater.
Ja, der ist, den finde ich sehr großartig. Und ja. Es gibt da so Szenen von so einem Mutter-Tochter-Podcast. Ich glaube, es hat so ein bisschen gedauert und ich glaube, nach irgendwie in den ersten 20 Minuten ist das, wenn man so Ausschnitte sieht, wenn sie irgendwie so in die Hauptfigur Luca so irgendwie, wie alt ist jetzt, sie seien 11 oder sowas, mit ihrer Mutter da sitzt und irgendwie on camera irgendwie so Aufklärungsgespräche hat und ihr irgendwie ihre Periode erklärt wird oder sowas.
Ja.
Wo ich auch da saß und wir sprachen vorhin von Cringe und sowas, aber ich hatte eine Gänsehaut. Das war so, es ist so unangenehm, das mit anzusehen,
ja.
Obwohl es nur inszeniert ist für einen Film. Und denkst dir so, oh mein Gott, das, was ist das für einen Kontext für diese Gespräche, die da geführt werden. So, ja. Hauptsache, es wird gefilmt, damit man Klicks draus farmen kann. Es ist wirklich
alles
nur ekelhaft.
Ja, Maya Bones als Hauptdarstellerin, als Luca auch, sie trägt, also sehr gut, die trägt das halt, diese, das Maskenhafte und die Leere und die Verzweiflung, sich aufbaut. Und ja, also die kann Cringe-Darstellung jetzt im besten Sinne Ja. Hat sie das wirklich gut hingekriegt. Ja, das goldene Licht, man spürt trotzdem, es fühlt sich trotzdem immer kalt an. Also die Räume sind auf eine Weise eingerichtet, dass es sich kalt anfühlt, obwohl goldenes Licht draufgelegt ist. Es ist halt wirklich gute Zusammenarbeit von Setausstattung und Beleuchtung und Kamera, die da drin ist. Die Kamera nutzt auch verschiedene Winkel, teilweise so schräg von oben. Aber es fängt mit Überwachungskameras an und nimmt dann sozusagen das mit einer hochaufgelösten, das ist eher an so ein Big Brother House Reality, aber auch Überwachungsstaat erinnert und dann eben Kameras, die intradiegetisch in der Welt existieren, eben als die Aufnahmen, die für diese InfluencerInnen gemacht werden und dann eben die, ja, die Kamera, die sich so allwissend dazwischen bewegt, uns als Zuschauende, als zu Beobachter macht, aber eben auch rausnimmt aus der intradiegetischen Perspektive und uns Momente reinnimmt, die eben nicht aufgezeichnet werden. Und da ist halt sehr, sehr viel Intention drin, in auch der einfach der Wahl der Perspektiven. Und ja, die Ausstattung sorgt auch dafür, dass eben irgendwelche Restaurants und Hotelräume oder ein Meetingraum einfach auch zu dystopischen Albträumen werden.
Ja, also vor allem im Restaurant bin ich beeindruckt, weil ich glaube, das ist eine Szene, die ich hatte, da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber uns unterhalten, da bin ich sehr am Rumüberlegen, ich hoffe, ich kriege am Mittwoch vielleicht die Gelegenheit, den kurz zu fragen, was das genau ist, weil ich finde, da kann man sehr viel drüber diskutieren, was mit dieser Szene ist, weil ich finde, da habe ich auch kurz an der Einrichtung, an dem Setdesign gezweifelt, weil da gibt es eine Szene, wo man dieses Restaurant größer sieht, wo ich das Gefühl hatte, das sieht aus wie irgend so ein sehr billiger, einfach nur Partyraum, den du irgendwo angemietet hast, wo ich mir denken kann, liegt das jetzt daran, dass sie halt nicht genug Budget hatten, da ein richtiges Fancy-Restaurant aufzubauen, aber gleichzeitig denke ich auch so, nicht, wenn er das so groß zeigt und präsentiert, dass das so hässlich aussieht, dann muss das doch irgendwie Absicht sein und ja, ich glaube, da kann man sehr viel drin lesen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass da eine vierte Wand durchbrochen wird und sozusagen, dass die Kamera uns mehr zeigt als sozusagen, dass wir eine Kamera, die mehr zeigt, als die Zuschauer der InfluencerInnen sehen und ja, diese ganze Inszenierung von Publikum und es ist eine der unangenehmsten Szenen, die ich im Kino gesehen habe dieses Jahr. Und einige der anderen unangenehmsten Szenen sind auch in diesem Film.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe mehrere der unangenehmsten Szenen dieses Jahr sind hier drin. Dieses Restaurant, dann dieser Ausschnitt aus diesem Mutter-Tochter-Podcast, der da gemacht wird in diesem Filmuniversum, wo halt irgendwie diese Elfjährige oder diese gerade am Anfang der Pubertät stehende Tochter da irgendwie jede ihrer ersten Male und irgendwelche Aufklärungsdinge und sowas alles vor so einer Kamera erleben muss und die Mutter da mit so einem Grinsen im Gesicht sitzt und man ihr auch, ich finde vor allem, man sieht der Mutter an, wie sie sich gefühlt drüber freut, dass sie ihre Tochter gerade ausnutzen kann und überhaupt nicht realisiert, dass sie da gerade wahrscheinlich eher so einen Mensch kaputt macht einfach.
Genau, ich glaube, was für ein guter Content und wie gut die Kinderdarsteller auch sind, die dann teilweise nur für eine Szene da sind, dieselbe Figur spielen.
Ja, ich war zwischendurch so, Gott, wer macht sowas mit seinen Kindern? Und dann ist mir irgendwann, warte mal, da sind ja gerade auch wirklich trotzdem echte Kinder vor der Kamera, die das ja irgendwie auch machen, aber halt eben dann in einem eher anderen Kontext auch wieder und halt eben auch nur so ganz kurz und eben nicht das ganze Leben. Es ist schon, es ist sehr beeindruckend und es jagt einem so einen eiskalten Schauer beim Rücken, wenn man halt daran denkt, wie nah oder wie, mich würde es auch nicht wundern, wenn ich da jetzt nicht so Bescheid weiß und einfach es Familien gibt, die gefühlt noch weitergehen als das, was wir hier im Film sehen.
Ja.
Gerade wenn es um Geburtsszenen gibt, die anscheinend irgendwie gelivestreamt werden, wo ich auch so dachte, ich habe es noch nicht mitbekommen, aber mich würde es nicht überraschen, wenn das irgendjemand irgendwo schon gemacht hat einfach. Also so wirklich komplette Ausschlachtung.
Ja, wo er dieses Sponsoring, also wo er sozusagen den Anbieter von dem Geburtsbecken loben muss in diesem Dialog,
ich glaube, die Szene davor fand ich noch schlimmer, wenn die Mutter kurz vor der Geburt sagt, ja, bevor es jetzt losgeht, refreshe ich mich nochmal und trage ein bisschen Highlighter in mein Gesicht auf, Make-up, wo ich so dachte, du liegst gerade in den Wehen kurz vor einer Geburt, was zum Fick? Wie kaputt musst du sein, um das da zu verkaufen? Ich bin sehr gespannt. Ich bin gerade sehr traurig, dass ich Mittwoch arbeiten muss und nicht hingehen kann, einfach um da bei diesem Filmgespräch dabei zu sein, weil ich würde das echt gerne alles mitbekommen.
Ja,
macht ihr das? Joscha Bongard, der Regisseur, ist einer der Leute, die das Internet wirklich verstanden haben und es als Schauplatz und Film nutzen können. Das können wenige und er kann das. Er hatte schon mit Pornfluencer
einen Film
zuvor gemacht und jetzt hat er diesen. Und das ist sozusagen, er ist jemand, der ins Internet gehen kann und das filmen. Und das, haben schon viele versucht, es sind viele gescheitert und allein das Erfolg. Also wirklich eine Empfehlung von mir, der Film.
Von mir auch. Ich bin sehr begeistert. Ich bin auch gespannt, was der noch machen wird. Ob er es noch schafft, noch unangenehmere Filme zu machen.
Ja, ihr seht schon, es wird immer besser hier bei Filmriss. Baby Star läuft ab dieser Woche in den Kinos. Vielen Dank euch beiden. Schön, dass da noch was Gutes bei rauskam heute, diese Woche. Und lieben Dank an Jasmin, von der wir uns verabschieden. Ciao.
Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bye.
Ja, aber vielleicht wird es ja noch besser, wer weiß. Wir kommen nämlich zum Dokumentarfilm der Woche, glaube ich.
Aber auch nur, weil er in der Woche anläuft.
Ja, genau, richtig. Ah, okay, kleiner Hint schon mal auf jeden Fall. Erben. Erben ist ja echt so eine Sache, ne? Die nicht so gut angesehen ist mittlerweile in Deutschland. Das ist auch richtig so eigentlich, weil man irgendwie Vermögen anhäuft, ohne wirklich etwas dafür getan zu haben. Das ist ja immer die moralische Zwickmühle, in der man sich da befindet. Hat man ein Anrecht in irgendeiner Form darauf, auf das, was man da bekommt? Das ist im Westen sicherlich ein größeres Thema als im Osten. Aber es ist ein Thema, das unsere Gesellschaft auf jeden Fall auch spaltet und jetzt im Dokumentarfilm, im sehr essayistischen Dokumentarfilm wie Erben behandelt wird. Ne?
Genau, und dafür gehen wir in die Schweiz.
Also nicht nur unsere Gesellschaft betreffend.
Genau, quasi. Also das ist auch minimal, also oft mit vorhanden in dem Film durchaus. Also wir erben, ne? Das Dokumentarfilm vom Regisseur Simon Baumann. Und seine Eltern, die haben 70 Hektar großen Landwirtschaftsbetrieb in Frankreich und die wollen den eben aus Altersgründen jetzt so langsam mal aufgeben und an ihre Söhne vererben. Also an Simon Baumann direkt, ne? Das sind seine Eltern und er hat auch noch einen Bruder. Und er hat da eben moralische, also der setzt sich jetzt dann quasi moralisch damit auseinander. Also mit der Frage, was will er? Ist das irgendwie seine Pflicht, das auch zu übernehmen? Was verliert er? Was ist mit seinen was ist zum Beispiel mit seinen Kindern? Haben die da irgendwie ein Recht auch drauf auf diesen Hof, der ja auch schon länger dann im Familienbesitz ist? Und ja, das ist eigentlich die große Sache darüber. Also es ist ein sehr intimer Film. Also man könnte das ich habe von Simon Baumann nicht viel gesehen. Also ich glaube, er hat schon viele Dokumentarfilme auch gemacht. Der hier lief auch auf einigen Festivals. Und man könnte das manchmal so ein bisschen sehr mit so einer Videokamera Familienvideo-Ästhetik beschreiben, was er da macht, weil er filmt da wirklich seine Eltern im Garten, wie sie da irgendwie ein bisschen am Haus rumwerkeln oder dann wie sie Dinge reparieren. Und dann stellt er dem auch immer wieder Fragen, also zu der Situation selbst, zu ihrer Vergangenheit. Immer wieder in verschiedenen Situationen, eben auf diesem Hof, und er thematisiert sich dann natürlich auch ganz stark selbst. Also in dem Film kommen dann auch ganz viele alte Aufnahmen von ihm, und er erzählt ein bisschen was von der Vergangenheit mit seinen Eltern. Dann von der Vergangenheit seiner Eltern direkt, die auch Aktivisten waren und auch in der Politik waren, und ja, also setzt sich da sehr ausführlich mit auseinander. Ich muss jetzt sagen, der Film als Dokumentarfilm, es funktioniert schon, und jeder, der sich für das Thema interessiert, ist das wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich glaube, der ging 98 Minuten und ich hatte nach einer halben Stunde irgendwie schon so ein bisschen gereicht, weil es ist ein bisschen eintönig geworden. Also er erzählt den Film auch selber und er erzählt das natürlich intim und auch sehr, sehr langsam und gefühlvoll. Also immer wieder diese ganzen Aspekte aus seiner Kindheit oder auch die Sachen von seinen Eltern. Und das gibt dem Ganzen so eine richtig, also meiner Meinung nach eine richtig starke Eintönigkeit, und die du dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber mich hat das irgendwie so ein bisschen genervt. Und ich muss auch sagen, dass es ist jetzt natürlich mein persönlicher Hintergrund. Ich habe zum Beispiel zu dem Thema auch mal an einer Reportage mitgearbeitet, wo es da ganz stark um dieses Höfesterben auch geht, weil Kinder die Höfe nicht übernehmen und alles Mögliche. Deswegen muss ich auch sagen, man kann dieses Thema auch wirklich in einer Dreiviertelstunde erzählen. Wahrscheinlich nicht so intim und auch nochmal so persönlich. Aber für über 90 Minuten hat das meiner Meinung nach nicht wirklich getragen. Also was dann, du stellst dir auch letztendlich, also so gravierend kommt dir das dann manchmal gar nicht vor, dieses Problem des Films. Klar, dass da moralische Bedenken sind und die Kinder auch denken, was schulden sie ihren Eltern oder wie die Eltern das natürlich sehen, wenn die Kinder das nicht übernehmen, wo sie so viel Arbeit reingesteckt haben. Klar, aber für mich, also für mich wirklich dafür ins Kino zu gehen, muss ich sagen, finde ich jetzt sehr nicht so ansprechend. Ja, also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also wer das langsame Erzählen mag, wer also so essayistische Filme mag, für den ist das bestimmt irgendwie auch gut und auch, es ist ja auch kein uninteressantes Thema und es blickt eben wirklich auch stark in die Vergangenheit von jetzt eben dieser speziellen Familie, ne? Und es ist natürlich ein Fall von diesem Thema, ne? Der natürlich für ganz viele Fälle wahrscheinlich steht, beziehungsweise wenn jetzt jemand tatsächlich auch mal das Problem in seiner Familie hatte, der wird da wahrscheinlich sehr viel wiedererkennen. Ja, aber für mich als Film hat es jetzt sehr, sehr wenig getragen. Also es war schon sehr langatmig und ja, in dem Sinne eine klassische, so ein bisschen Dokumentation, die, wo du dich wirklich entscheiden musst, ob das sozusagen auf irgendeiner Form durchhältst und dir zu ändern gucken willst oder eben nicht.
Ja, vielleicht eine Einladung dann auch zum Gespräch in jedem Fall ab dieser Woche ebenfalls im Kino zu sehen. Ja, und dann sind weitere Filme ab dieser Woche im Kino zu sehen, die wir leider nicht geschafft haben. Da wäre zunächst einmal eine Liebesgeschichte. Es ist aus dem Libanon, glaube ich, ne? Liebe zwischen uns das Meer. Oder wie war das?
Marokkanisch-belgisches Drama. Okay, alles klar. Genau, von Said Hamid Ben Larbi aus dem Jahr 2024, der jetzt zu uns ins Kino kommt. Es geht um die Geschichte, die Anfang der 90er Jahre in Marseille spielt, des 27-jährigen Noor. Der kommt ohne Papiere aus Marokko nach Frankreich und versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Zusammen mit Freunden lebt er am Rand der Gesellschaft, mit Gelegenheitsjobs, kleinen illegalen Geschäften und ständigem Gefühl von Unsicherheit. Und dann trifft er den Polizisten Sergei, einen charismatischen, aber widersprüchlichen Mann. Über Sergei lernt Noor auch dessen Frau Noemi kennen und zwischen den drei Figuren entwickelt sich eine komplizierte Beziehung aus Nähe, Sehnsucht, Macht, Liebe und Abhängigkeit. Es geht über 10 Jahre und erzählt von Exil, Identität, Zugehörigkeit und dem Wunsch, irgendwo wirklich anzukommen. Muss wohl sehr atmosphärische Bilder und Musik geben. Viele Kritiker heben hervor, wie stimmungsvoll Marseille gezeigt wird und auch die ungewöhnliche Perspektive auf Migration wird hier stark hervorgehoben und auch die Figuren sollen wohl sehr, sehr stark sein und vor allem Noor wird als komplexe Figur beschrieben, nicht nur Opfer, sondern jemand, der sucht, liebt, Fehler macht und wachsen muss. Es gibt ein ruhiges Erzähltempo, es ist teilweise sehr melodramatisch und kein leichter Film. Und für wen ist es geeignet? Jemand, der anspruchsvolle Dramen mag, Migrationsgeschichten, Beziehungsfilme, das französische, europäische Kino sehr gern mag und melancholische Atmosphäre bevorzugt. Aber wer Action, Humor, leichtes Popcorn-Kino und eine schnelle Handlung sucht, ist hier fehl am Platz. Genau, zwischen uns das Meer, emotional ruhig und intensiver Film, der jetzt im Kino läuft.
Jawohl. Ja, und dann ein Film aus Frankreich, bei dem ich als erstes an den Film von und mit Til Schweiger denken
muss. Ja, ich auch.
Klassentreffen 1.0 und 2.0. Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ja, und jetzt aus Frankreich, aber was anderes.
Genau, diesmal mit dem deutschen Untertitel Alles beim Alten. Ja, Klassentreffen, Alles beim Alten. Und das geht's, da geht's darum, dass nach dem plötzlichen Verschwinden eines alten Schulfreundes also sich ehemalige Klassenkameraden treffen und ihre Vergangenheit aufarbeiten. Und das soll scheinbar eine Komödie. Frankreich, trivialer Fakt, da spielt auch wieder Laurent Lafitte, der hier jetzt bei Die reichste Frau der Welt mitgespielt hat, eine Rolle. Also ja, ihr könnt euch ein Double Feature gell?
François Damien, ganz bekannter französischer Komödiendarsteller auch, Vanessa Paradis ist mit dabei.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen.
Also durchaus eine schöne Besetzung hier.
Ehemalige Mrs. Depp.
Auch das, ja.
Genau, ja, also Klassentreffen, alles beim Alten.
Alles beim Alten. Und schließlich Hobbyhorsing, der Film, der kein Dokumentarfilm ist, wie ich mich habe verbessern lassen.
Stimmt.
Und das hatte mich erst abgeschreckt, ne? Dokumentarfilm.
Wieso? Ja. Wenn man dann irgendwie ein kleines Kind, also ein Mädchen halt irgendwie dabei begleitet, wie es da halt eben auf diesen großen Wettbewerb fährt, da eine europäische Meisterschaft.
Hast
und
du
so,
nicht Unrecht.
Dachte ich, das wäre doch auch schön, mit der Kamera zu begleiten, das Ganze das
vielleicht
und zu
wirklich
erzählen.
Auch noch eine Idee, ja. Also es gibt ja sowas aus Finnland, gar nicht so lange her. Und hier geht es um diesen Sport, der eben aus Finnland ursprünglich zu uns rübergeschwappt ist, wo Kinder sich eben auf Steckenpferden durch die Prärie bewegen in Form von... Ja, ich sitze auf meinem Pferdchen und es geht um Sarah und Dilek, die wohnen in der Münchner Hochbausiedlung Neuperlach und Sarahs Mutter Jenny, die arbeitet in einem Nagelstudio und Dileks Familie betreibt einen Dönerladen. Die beiden 13-Jährigen posten fleißig Selfies aus ihrem gemeinsamen Social-Media-Kanal, doch die Resonanz und die Vlogs hält sich eben dazu in Grenzen und die wollen dann so was ein bisschen Geileres machen und überlegen sich und fangen dann eben an so ein... Steckenpferd zusammen zu basteln und machen dann Hobby-Horsing-Videos. Und alle sind super, also beide sind super, super begeistert davon. Aber dann gibt es ein paar Jungs, die machen dann Videos auch davon und stellen die ins Netz. Und als dann die Bilder in der Schule dann die Runde machen, werden die beiden Mädels verspottet. Und die Lick zieht sich dann zurück, die geht in eine andere Mädchengruppe rein. Und die Sarah, die schließt sich dann, die Sarah geht in eine andere Gruppe und die möchte dann einfach eine. Ihr Hobby weiterverfolgen und lernt dann eine Turnierreiterin kennen und die machen sich dann nach Finnland auf den Weg und wollen da mitmachen und das kriegen dann die Mütter raus und dann ist voll was los. Und irgendwie klingt das total nett und ich werde den noch nachholen und klingt irgendwie voll süß, weil, also gut, ich bin ja auch ein Mädchen und früher war mein Fahrrad auch mein Pferd. Deswegen kann ich da voll relaten und vielleicht möchte ich auch diesen Sport betreiben.
Ja, Pferd am Stiel.
Pferd am Stiel.
Läuft sehr breit an, der Kinderfilm der Woche. Der Pferdefilm der Woche. Genau, so, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten, machen aber trotzdem noch ein bisschen Musik, weil es muss einfach heute natürlich noch ein bisschen Michael sein. Hier ist Bad.
Was soll denn der Quatsch? Vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung oder auch ein Blutgerinnsel.
Niemand, der eine Gehirnerschütterung oder ein Blutgerinnsel hat, fühlt sich so gut.
Filmriss Sofaecke.
Ja, wer es kennt, der kennt es natürlich, das Intro von Malcolm mittendrin und Malcolm in the Middle wird jetzt fortgesetzt, aktuell läuft es bei Disney Plus, unfair wie immer ist der deutsche Untertitel und du hast dir die ersten 4 Folgen angeschaut, liebe Aki.
Mehr gibt es ja auch nicht und ich würde fast sagen, das ist auch
bisher.
Gut so. Bisher, ja, vielleicht geht's auch weiter, aber da muss noch ein bisschen was draufkommen. Also,
aber das wird doch weitergehen, oder nicht?
Das klang eher so wie Ende Gelände.
Okay. Ich hab's nicht gesehen, ich habe nur mitbekommen, aber es sollte jetzt so ein einmaliges Revival
sein.
Genau.
Ah, okay.
So,
genau.
Alles da. Also,
ja, und jedenfalls, ich hab's mir angeguckt, weil ich feiere Malcolm mittendrin nach wie vor richtig ab. Ich finde die Serie spitzenmäßig. Ich finde Bryan Cranston einfach phänomenal und habe mich sehr gefreut, als letztes Jahr bekannt gegeben wurde, dass sie eben eine Fortsetzung machen. Ich habe es mir angeguckt, es gibt 4 Folgen, die gehen 30 Minuten. Am Ende ist es quasi wie Malcolm mittendrin der Film, was ist nach x Jahren passiert. Und es ist für Fans erträglich. Ich fand es hatte auch sehr, sehr lustige Momente. Gerade am Ende der ersten Folge habe ich dann sehr gelacht und das hat mich dann auch abgeholt, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke weiter, weil am Anfang, war schwierig. Also es geht um Malcolm nochmal. Der hat sich von seiner Familie ein bisschen abgekapselt. Die Eltern können das nicht so ganz verstehen, warum er nicht mehr dabei ist. Aber der Grund ist einfach, dass er immer komplett ausflippt, wenn er immer in diese Situation mit seiner Familie kommt, weil die ihn halt immer sehr emotional triggern und deswegen hat er sich zurückgezogen und möchte eigentlich so wenig wie möglich mit denen zu tun haben und am Ende wollen aber alle wieder zusammenfinden. Es ist ein großes Revival von allen bekannten Charakteren, den Kollegen von Lois, Hells Kumpels vom Skat, nicht vom Skat, die spielen Poker, aber ja, alle sind dabei und es ist für die, die die Serie abfeiern, eigentlich eine nette Geschichte und nach 2 Stunden hat man den Spuk auch überlebt und kann für sich selber entscheiden, ob man das gebraucht hat oder nicht, aber ich fand es ganz nett, aber ich hätte es jetzt nicht zwingend in der Form gebraucht.
Ja, der alten Zeiten willen quasi,
genau.
Ne? Um sich nochmal dran zu erinnern, wo man selber vielleicht auch war, damals als Malcolm mittendrin lief, jetzt also das kleine Revival mit Unfair wie immer zu sehen bei Disney Plus. Danke dir.
Bitte.
Ja, und damit ist es schon fast Zeit für das Filmriss-Filmquiz. Wir haben auch natürlich wieder schön was zu gewinnen für euch. Und zwar habe ich für euch hier ein Buch noch organisiert. Der King of Pop, Michael Jackson von Richard Lecoq aus dem Delius Glasing Verlag. Ein Bildband, der dort erschienen ist mit insgesamt 176 Seiten, vielen Bildern natürlich, vielen Fotos, aber auch der Chronologie seiner Karriere nachzulesen. Jetzt also im Buch Der King of Pop, Michael Jackson, im Delius Glasing Verlag erschienen und gleich zu gewinnen. Wir haben außerdem auch den Soundtrack für euch zu Michael. Der ist bei Sony erschienen, gerade frisch. Da haben wir ja heute auch schon einiges draus gehört. Und es gibt auch Freikarten. Und wo gibt's das? Natürlich beim... Na, beim...
Schreiben an.
Nein, auch nicht. Oh, verdammt, jetzt gut, bin ich hier in der falschen Reihenfolge. Ich habe den falschen Regler erwischt. Das kann schon mal passieren. Dumm.
Ich bin gerade glücklich. Alle gleichzeitig sagen.
Ja,
ist das,
ja,
das nicht nur mir passiert?
Ist ja gut. Ich mache jetzt sein Mikro aus.
So.
Das Filmriss Filmquiz. Jawohl. Und das Filmriss Filmquiz in der letzten Woche war das Schweigen der Lämmer. Das haben erstaunlich viele gewusst. Natürlich Unmengen. Und auch gewonnen. Und hier ist das Neue.
Im Hof des Hauses, wo Oma wohnte, hing ein Junge am Fenster und fragte mich, wo ich herkomme. Er war ein paar Jahre älter als ich und er war ein Angeber, der mir natürlich ganz furchtbar imponiert hat. Aus dem Kino, habe ich gesagt, weil ich sehr stolz war, dass Oma mir Geld gegeben hatte, um allein ins Kino zu gehen. Was hast du gesehen? Ich habe angefangen, den Film zu erzählen und während ich das alles erzählte, kam die ganze Emotion wieder hoch. Ich habe ja nicht vor dem Jungen heulen wollen. Aber es war unmöglich. Ich stand dort laut weinend auf dem Hof und erzählte ihm das Drama bis zum bitteren Ende.
Ja und? Wie hat er reagiert?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er sich amüsiert. Ich kann mich nicht erinnern. Und auch nicht mehr an den Film. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, dass es mir peinlich war zu heulen und dass durchs Erzählen alle Gefühle und die Tränen wiederkamen. Beinahe sogar stärker als beim Ansehen des Films.
Ja, und wenn ihr euch erinnert an den Film, schickt uns eine Mail an folgende, also ihr wisst schon, filmriss@popculture.de. Ich lasse es jetzt nicht mehr laufen hier. Ich habe die Gewinne vorher vorgelesen, das war der Unterschied, glaube ich, der mich aus dem Konzept gebracht hat. Ihr wisst also, was ihr gewinnen könnt und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüsseldorf.
Ciao.
Who's bad?
Yeah, tschüssi.
Tschüss.